Reisewarnung. Mit Missio München unterwegs in Afrika, Asien und Ozeanien.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Reisewarnung. Ja, ich erinnere mich noch genau, ich war bei meinen Eltern zu Besuch, Weihnachten 2004. Ich hatte meine ganze Großfamilie gesehen, war ganz selig, und als wir am Abend des zweiten Weihnachtstags den Fernseher eingeschaltet haben, da war die ganze Seligkeit dahin, denn ein Erdbeben im Indischen Ozean hatte eine ganze Reihe von Tsunamis in Indonesien ausgelöst. Innerhalb weniger Augenblicke verwandelten sich Urlaubsparadiese in Trümmerwüsten. 20 Jahre ist das heuer her, und bei mir im Studio sind zwei Frauen, die nach der Katastrophe die Region besucht haben. Barbara Brustin ist hier.
Hallo.
Und Antje Pöhner.
Hallo.
Wo und wann seid ihr damals in der Region gewesen? Antje, du warst, glaube ich, zuerst unterwegs.
Genau, ich war damals noch nicht bei Missio, sondern ich war bei der Nachrichtenagentur DDP, dem deutschen Depeschendienst. Den gibt's heute leider nicht mehr. Und ja, das war eine Nachrichtenagentur wie damals auch dpa oder Reuters. Wir waren auf Nachrichten aus Deutschland spezialisiert, und die haben mich dann, ich glaube, das war dann am 27. Dezember, also direkt nach dem
Tag danach,
genau,
direkt.
Waren Fotograf und ich, damals der Johannes Simon und ich, wir sind dann nach Thailand geflogen.
Weil da, glaube ich, auch sehr viele Deutsche Urlaub gemacht haben zu der Zeit.
Ja, es hat sich ziemlich schnell abgezeichnet, dass eben Khao Lak, diese Urlaubsregion, besonders betroffen war, Phuket, Khao Lak. Dann kamen immer mehr Meldungen, dass eben nicht klar ist, was mit den Urlaubern dort ist. Es war völlig unklar, die Situation, aber es war klar, dass dort die meisten deutschen Touristen waren. Es war natürlich Hochsaison. Weihnachten haben viele dort verbracht, und viele Skandinavier und viele Deutsche. Und dann war klar, also wir müssen dorthin, um zu berichten. Das hat die Leute in Deutschland interessiert. Was ist mit meinen Nachbarn, mit meinen Angehörigen, mit meiner Familie?
Genau. Also bevor wir jetzt da weiter ins Detail gehen, fragen wir erstmal Barbara. Du warst auch relativ schnell in einem ganz anderen Gebiet.
Ja, genau. Als der Tsunami war, am 26. Dezember 2004, war ich in meinem zweiten Jahr als junge Redakteurin bei Missio und habe natürlich auch mitverfolgt, was da passiert ist. Und für uns hieß es dann, ich habe dann Kontakt aufgenommen mit unseren Partnern, und wir haben ja auch an verschiedenen Orten in Südasien Projektpartnerinnen und Projektpartner und haben uns dann entschieden, es soll auf die Andamanen gehen. Die Andamanen,
genau,
sind
das
eine,
kennt man
so nicht,
ja.
Genau. Ja, wobei dieses Beben, von dem wir sprechen, der Tsunami, das hieß, also wird eigentlich das Sumatra-Andamanen-Beben, weil, aha, das Epizentrum dieses Bebens in relativer Nähe von diesen Andaman Islands, den Andamanen, eben liegt. Die sind nur 400 Kilometer davon entfernt, von dem Punkt, wo dieses Beben entstanden ist und sich ausgedehnt hat und wirklich, ja, eine 250.000 Menschen nachher das Leben gekostet hat.
Das liegt so vor der Küste von Myanmar, wenn ich das jetzt
ganz
richtig
genau
gesehen
habe. Ganz genau, das ist eigentlich näher an Myanmar als an Indien, 1200 Kilometer vom indischen Subkontinent entfernt, aber dennoch gehört diese Inselgruppe, das sind über 500 Inseln, von denen 36 bewohnt sind, eben zu Indien. Und es ist deshalb nicht ganz einfach zugänglich. Und dahin ging es dann, denn auch die Andamanen waren eben von dem Beben betroffen. Da waren wir dann ein paar Wochen später.
An der Distanz, die zwischen diesen beiden Reisezielen liegt, merkt man, wie viele Regionen betroffen waren, wie weit das alles auseinander lag.
Also ich habe gelesen, dass das insgesamt 8 Stunden gedauert hat, bis überall die Wellen ankamen.
Ja. Und zuletzt sind sie in Ostafrika noch angekommen.
Genau. Also dieses Wort Tsunami kannte ich persönlich bis 2004 nicht.
Also Tsunami, das heißt Hafenwelle, zu ist wohl Hafen und Nami Welle. Und es kommt daher, weil schon mal in den 50er Jahren oder so Fischer in Japan draußen waren auf dem Meer und gar nicht viel mitbekommen haben von dem Tsunami, den es damals gab. Das war dann nur so eine 1 Meter hohe, was heißt nur, aber 1 Meter hohe Welle, die sie mitbekommen haben. Und als sie dann in den Hafen zurückkamen, war der komplett zerstört. Und daher haben die das Hafenwelle genannt. Und was damals 2004 passiert ist, da war ja dann eben vor der Westküste Sumatras im Sundagraben, war eben ein Beben. Da haben sich Erdplatten irgendwie untereinander, übereinander geschoben, und dann hat sich die Energie schlagartig entladen, und dann ist eben diese Wellen entstanden. Und die sind gar nicht so hoch auf offener See, sondern wenn sie dann eben an Land kommen, sind die gewaltig. Und bei diesem Tsunami 2004 waren die bis zu 20 Meter hoch, die Wellen.
Und wir haben gerade schon gesagt, eure beiden Reiseziele lagen weit auseinander. Da gab es eine ganze Reihe von Ländern, die betroffen waren.
Also tatsächlich waren zunächst zum Beispiel die Andamanen betroffen, weil die so nahe eben am Epizentrum des Bebens lagen. Die waren auch unterschiedlich betroffen. Die Inseln, die flach waren, über die konnte das Meer einfach hinwegspülen und hat alles mitgerissen. Und da war eine immense Vernichtung. Und die gebirgigeren Inseln oder wo auch Mangroven viel von diesen Wellen abfangen konnten, da hat es dann ein bisschen besser für die Leute ausgeschaut. Also da hat das begonnen. Von daher war es aber sehr schwierig, dann Nachrichten nach außen zu bringen. Und dann ging dieses Beben von dem Epizentrum aus weiter und hat verheerende Verwüstungen, vor allem in der Region Bandar Aceh, eben Indonesien angerichtet, auch in Thailand, wo du ja dann hingereist bist, Antje, und wirklich, glaube ich, auch
Sri Lanka war auch Sri Lanka. Bei uns sehr in den Medien, weil da auch viele deutsche Touristen waren. Unter anderem Helmut Kohl war auch dort in Sri Lanka zu der Zeit.
Das war das so? Das weiß ich gar nicht.
Ja, der war da. Aber eben die meisten deutschen Touristen sind eben in Thailand ums Leben gekommen. Und das Tragische, das habe ich auch nachgelesen, ich habe damals alles dann irgendwie gesammelt und habe diese Hefte heute noch, da gab es eben so ein Geo-Epoche-Heft und da wurde das dann alles nochmal nacherzählt und nachvollzogen. Und in Hawaii gibt es also so ein Erdbebenwarnzentrum, ganz groß, und die haben wohl wirklich zur Zeit des Bebens schon gesehen, oh, da passiert was. Und das Tragische ist, es gab im Pazifik seit den 50er Jahren ein Tsunami-Warnsystem, aber nicht für den Indischen Ozean. Und daher wurden die Leute einfach nicht gewarnt. Es gab ein Warnzentrum oder so ein Forschungszentrum, gibt's wahrscheinlich immer noch in Wien. Das war aber unbesetzt, weil es einfach über Weihnachten war. Also lauter solche Sachen. Dann gibt's natürlich auch in Jakarta in Indonesien, also in der Hauptstadt, gibt's auch so ein Warnzentrum. Da haben aber weil das so stark war, irgendwie das falsch angezeigt. Daher hatten die falsche Informationen. Ja.
Das sind jetzt aber Sachen, die alle nachher bekannt geworden sind. Ja. Wir sind schon viel weiter, als ich eigentlich sein wollte, weil ich wollte erstmal wissen, wie war das denn, wenn du direkt am Tag nach der Katastrophe in so ein Katastrophengebiet fliegst? Du hast gesagt, du bist ja auch noch nicht für Missy unterwegs gewesen. Das war ja ein ganz anderer Fokus, den du damals hattest.
Ja, also ich wurde, glaube ich, gefragt damals, weil ich war als Volontärin 2000 in Kaprun bei der Seilbahn, beziehungsweise das war ja so eine
Seilbahnunglück,
genau, so eine Bergbahn, da wurde ich hingeschickt, weil ich da einfach Dienst hatte an dem Tag. Und dann war wahrscheinlich so noch in den Köpfen, ach ja, die war ja schon mal bei einer Katastrophe und Katastrophen erprobt. Und dann hat mich da der Chefredakteur aus Berlin angerufen und ja, dann hat er gesagt, ja, du müsstest aber wirklich schnell fliegen. Wir versuchen noch einen Fotografen zu organisieren und der Flug würde heute Abend gehen. Und dann bin ich am Montagabend geflogen und da musste halt alles organisiert werden. Also ich habe dann von irgendjemanden, hat mir dann 5000 Euro mitgegeben. Dann bin ich noch schnell zu einer Sparkasse, ich erinnere mich, und habe dann das in halb in Dollar umgetauscht. Das waren lauter 500-Euro-Scheine. Und ich weiß noch, dann dachte ich, oh Gott, wie soll ich denn mit denen da zahlen? Kann ich überhaupt mit denen zahlen? Bin dann halt wirklich ein bisschen panisch in diese Bankfiliale in der Nymphenburger Straße, das weiß ich noch. Und dann habe ich eben so, ich muss jetzt da zum Tsunami, ich muss nach Thailand. Dann bin ich in der Apotheke und habe halt auch gesagt, ich fahre da jetzt hin, was brauche ich? Es war eine Apotheke am Hauptbahnhof und die haben mir dann Masken mitgegeben und also auf die Schnelle einfach so Notfallpaket zusammengestellt. Ja, und dann am Abend war ich, habe ich meine Eltern angerufen, ne, die auch total aus dem Oh Gott.
Sie werden sich auch nicht gefreut haben.
Genau, ja, das stimmt. Smartphones gab es damals noch nicht, aber ich hatte ein Diensthandy, also da war ich, dann wusste ich schon, da bin ich erreichbar. Aber ich habe dann abends eben den Fotografen am Flughafen getroffen, der hat dann in der Zwischenzeit ein Satellitentelefon noch organisiert, weil wir wussten überhaupt nicht, was uns erwartet.
Stimmt, und ob auch Handys funktionieren, ne?
Genau, das wussten wir nicht. Da hatten wir dieses Satellitentelefon dabei. Er hatte zwei Zelte dabei. Also der hat alles irgendwie eingepackt, an was ich dann eher nicht gedacht hatte. Und damals durfte man auch, ich erinnere mich, wir hatten zwei so große Paletten Wasser dabei, diese großen Plastikflaschen. Damals durfte man noch Wasser mit ins Flugzeug auch nehmen, weil wir halt nicht wussten, was erwartet uns dann dort. Also wir wussten, wir müssen nach Phuket, da hatten wir die Flüge hingebucht bekommen, aber wir wussten nicht, ob da alles zerstört ist. Das war alles noch nicht klar. Ne?
Wie war das denn im Flieger? Also es ist ja, wie du eben schon gesagt hast, eigentlich eine Hauptreisezeit. Da wird ja auch jeder storniert haben, oder?
Ja, ich habe noch mal meine Reportagen angeguckt, die ich damals geschrieben habe. Und da habe ich eben auch habe mich dann erinnert, dass da eben viele natürlich von Hilfsorganisationen mit drin waren. Johanniter, Erdbebenhilfe, ich weiß es nicht mehr was alles, Rotes Kreuz, Österreich, glaube ich, war dann noch bei uns im Flieger. Und dann waren ganz viele Angehörige, die auch Hals über Kopf hingeflogen sind, um ihre Familienmitglieder zu suchen. Und es waren auch ein paar Touristen, die halt erstmal nach Bangkok geflogen sind und zum Beispiel Inseln wie Koh Samui oder so waren ja nicht betroffen. Die sind dann trotzdem geflogen, weil sie, wir gucken jetzt mal und sowas.
Ja, was das machst du auch in so einer Situation, wenn du deinen
Also die Flieger
Urlaub
sind gegangen
hast.
Und aber es waren, also unser Flugzeug, kann ich mich damals erinnern, war halb leer, aber eben diese ganzen Hilfsorganisationen. Und ich habe dann aber auch eine Reportage in Phuket noch gemacht über Strände, die nicht so arg betroffen waren. Da wurde dann aufgeräumt, ziemlich schnell. Und da lagen Touristen an Stränden und haben sich gesonnt, während wir halt ein paar Kilometer weiter in Khao Lak, also da haben sich wirklich in so Zelten, die da eilig aufgebaut waren, also die Leichen aneinander gereiht, ne, und haben Leute nach ihren Angehörigen gesucht. Also es war schon eine sehr absurde Situation. Ja.
Habt ihr mit den Angehörigen im Flieger dann auch schon gesprochen? Wie habt ihr das mitbekommen? Also waren das dann im Prinzip dann auch so die Anknüpfungspunkte? Also habt ihr die begleitet auf der Suche nach Angehörigen? Oder
ja, genau.
Wie bist du da vorgegangen? Ja. Du hast ja keinen Drehplan gehabt.
Dann weiß ich noch, dann auf der Fahrt zum Flughafen auch überlegt, oh Gott, wie mache ich das? Was erwartet mich? Wie kriege ich den Bezug auch immer zu Deutschland her? Das war natürlich ganz wichtig für uns. Es war nicht ein allgemeines Berichten über die Katastrophe, sondern es sollte ja in deutschen Zeitungen und sowas erscheinen. Und dann war das aber wirklich ganz einfach, weil du bist sofort ins Gespräch gekommen, da am Flughafen, am Gate. Ja, jeder hat mit jedem und was magst du, warum fliegst du hierhin? Und wir haben dann sofort zwei Männer kennengelernt. Der eine hatte kein Lebenszeichen von seiner Tochter. Die Tochter hat mit ihrem Mann dort Urlaub gemacht. Aber von dem Mann, also von seinem Schwiegersohn, da gab es ein Lebenszeichen. Der ist in einer Klinik auf Phuket wieder aufgewacht und hat dann eben seine Familie zu Hause verständigt und hat gesagt, ja, also er hat keinerlei Hinweise, wo die Frau ist. Dann ist eben der Vater der Frau sofort los und auch der Bruder von dem Mann, der im Krankenhaus war. Mhm. Also diese zwei Männer haben sich dann ganz spontan auf den Weg gemacht und sind dann mit uns erst nach Bangkok und von Bangkok sind wir dann weiter nach Phuket geflogen. Der Fotograf, der Johannes Simon, der hat dann gleich gesagt, er organisiert jetzt hier mal ein Auto. Und die zwei Männer waren total froh, weil die ja auch total durch den Wind waren und die ganze Zeit versucht haben, irgendwelche Nachrichten zu bekommen. Und mit denen sind wir dann zusammen in das Krankenhaus gefahren, um den Schwiegersohn zu finden. Und das war natürlich toll, weil wir unsere Geschichte direkt bei uns hatten und natürlich auch, das war die ganze Zeit dann so, dass die Leute einem alles erzählt haben, weil sie einfach Hoffnung damit verbunden haben, wenn sie schon mit Journalisten geredet haben, sie haben gehofft, wenn irgendwas veröffentlicht wird, dass sie einfach irgendwie Nachrichten von ihren Angehörigen bekommen und es war immer die Hoffnung verbunden, dass die auch noch leben. Und das war dann gleich wirklich eine tolle Geschichte mit Happy End, weil als wir dann da in dem Krankenhaus angekommen sind, hatte der Schwiegersohn quasi, hatte dann über irgendwelche Umwege Nachricht, dass die Frau in einem, ich glaube, das war so 3-4 Autostunden entfernten Krankenhaus irgendwo an der Küste bei Khao Lak eben liegt.
Gott sei Dank.
Ja. Und es war eine super
Haupttechnik.
Und
es
war halt so, dass ich damals für die Nachrichtenagentur, man musste ja ziemlich schnell auch immer, also man hatte nicht Zeit, das dann irgendwann mal zu veröffentlichen, sondern das sollte ja möglichst schnell dann über den Ticker laufen. Und dann weiß ich noch, hatte ich halt damals schon meine erste Geschichte mit Fotos vom Johannes und war dann auch erstmal so und jetzt ist gut, aber damals war es natürlich auch noch nicht so einfach, dass man sich irgendwo in WLAN eingewählt hat. Also die eine Anlaufstelle waren für uns Hotels, die ja so Räume hatten und Internetcafés.
Genau. Disco war das. Die Hotels waren nicht in Strandnähe, die waren irgendwie weiter im Landesinneren, oder? Weil ich stelle mir jetzt gerade vor, dass ja eigentlich alles kaputt und das funktioniert tatsächlich noch.
Genau, das wollte ich noch erzählen, weil, also wir sind ja da, habe ich ja erzählt, mit Satellitentelefonzelten, ja, Wasservorräten hin. Und ich hatte auch die Vorstellung, da ist einfach alles verwüstet. Aber es war tatsächlich so, auch in Phuket Town war völlig okay, das ist weiter weg vom Strand einfach. Und auch in Khao Lak, es war einfach diese Hotels, die direkt am Strand gebaut wurden. Wer schon mal in Khao Lak war, weiß es. Dann gibt's eben oberhalb der Hotels diese Küstenstraße und dann geht's so ein bisschen den Berg hoch. Hinten sind dann einfach Dörfer. Und bis zur Küstenstraße, hast du halt gesehen, lagen Autos, Schiffe übereinander, dann auch viele kleine Bungalows von den Hotels waren weg. Es standen nur noch die Betongerüste der größeren Hotels. Aber dann oben an der Straße, dann weiter hinten, da gab es dann zwar auch noch, dass mal ein Schiff da lag oder sowas, aber man hat gesehen, da das wurde nicht so getroffen. Also es war wirklich die Küstenstraße. Hinten hat alles im Grunde noch funktioniert. Und auch auf Phuket war das so, dass eben die Stadt noch komplett in Ordnung war. Wir haben uns dann ein Hotel genommen. Und auch selbst in Phuket am Strand gab es natürlich Strände, die nicht betroffen waren.
Und du hast mir vorher erzählt, dass es sogar noch Silvesterpartys gegeben hat in dem Jahr in der Gegend.
Ja, ich saß dann auch mit einem Journalisten von der Süddeutschen in einer Bar in Patong Beach. Das ist so die Feiermeile in Patong. Und ja, da gab es halt tatsächlich Partys. Es waren Leute, die da ja auch leben, also viele Deutsche verbringen ja da auch ihre Winter dort und so. Also einerseits gab's Gottesdienste, also ganz viele Kerzen und sowas, aber es gab halt auch die Bars, die offen waren und ganz viele haben halt gefeiert und wir haben natürlich dann auch mit den Leuten gesprochen, die sagen, ja, was nützt es jetzt, wenn wir heimfliegen, was nützt es jetzt, die Leute hier haben eh viele ihren Job verloren. Also das war dann so eine Rechtfertigung, das so zu machen, aber ich glaube, viele waren wahrscheinlich auch unter Schock oder haben das gar nicht so, was heißt nicht so mitbekommen, aber wenn man die Nachrichten ausgeblendet hat, dann hat man das, ne, den Strand hat es jetzt nicht so schlimm getroffen. Da war zwar so der Strand, die Liegestühle verwüstet, vielleicht dahinter noch ein bisschen. Also es war für uns auch schwierig, weil zum Beispiel war dann auch das am Vortag, war dann erst die große Nachricht, dass ein Parkhaus ist komplett überschwemmt, ein großes Einkaufszentrum mit Parkhaus. Und da wurden dann erst noch, ich glaube am Silvestermorgen, noch Leichen geborgen und sowas, nicht weit weg. Also für uns Journalisten, die wir ja so nah dran an den Informationen waren, war das wirklich unglaublich, dass dann da so Partys stattgefunden haben. Und wir haben ja auch ständig mit den Leuten Kontakt gehabt, die immer noch ihre vermisst, die immer noch Hoffnung hatten, sie finden jetzt. Also es ist ja nicht nur, ne, Familien, also es waren kleine Kinder, die vermisst waren. Mhm. Überall hingen die Fotowände mit vermissten Kindern, wann sie zuletzt gesehen wurden. Also es war ganz, ganz schwierige Situation.
Also das wäre nämlich meine Frage gewesen, die ich eigentlich stellen wollte. Wie hat sich das Ganze angefühlt? Hat sich das irgendwie falsch angefühlt?
Das ist so schwierig zu beschreiben, weil es war natürlich auch, für die Reportagen war es natürlich auch eine Geschichte. Das ist ja immer, wenn wir irgendwo hinfahren, wir fahren ja oft in Gegenden, wo entweder was Schlimmes passiert ist oder wo halt viel Elend einfach ist. Man geht natürlich mit so einem professionellen Blick dahin. Und ich hatte ja immer auch, dass ich muss Geschichten schreiben. Wo habe ich den nächsten Internetzugang? Wo tippe ich jetzt meine Geschichte in Laptop? Daher ist das auch so eine Art, schon auch Schutz, das nicht so nah an sich ranzulassen. Weil wenn ich danach dann die Bilder angeguckt habe, wie wir da durch diese Reihen mit den aufgequollenen Körpern oder so gegangen sind oder wie ich auch Leute interviewt habe, die halt wirklich verzweifelt ihr dreijähriges Kind gesucht haben, dachte ich danach, oh Gott, ne? Aber das ist einfach auch so ein bisschen der Blick dann, den man wahrscheinlich hat, wenn man in so einer Situation, in so einer Arbeitssituation ist.
Ja. Du hast auch Fotos mitgebracht heute. Und eins davon ist, glaube ich, damals sogar um die Welt gegangen.
Ja, das war sogar Patong Beach auf Phuket und da waren eben zwei Männer, also es waren Engländer, die eine Bierflasche in der Hand hatten und man sieht die stehen am Strand und hinter ihnen quasi Schuttberge, zerstörte Liegestühle und alles, die halt da in ihrer Badehose mit dem Bier in der Hand die Aufräumarbeiten beobachtet haben. Und dieses Bild ging dann wirklich, also in Deutschland, es war in der Bild-Zeitung, es war auf allen Kanälen. Der Johannes Simon war dann, glaube ich, auch danach noch bei einer Nachrichtensendung auf ProSieben oder sowas, um über das Bild zu berichten. Es ging natürlich dann auch um Persönlichkeitsrechte. Es war dann auch so ein bisschen, darf man denn das jetzt machen, dass man weil natürlich
Fragen, ja,
sich alle drüber aufgeregt haben, wie können die zwei nur das machen und sowas. Und dann war das aber in der Diskussion, dass es natürlich, es war eine Katastrophe. Es waren überall Fotografen unterwegs, Kamerateams. Also
wenn man sich da hinstellt mit einer Bierflasche, muss man damit rechnen.
Genau, also das war eine riesige Diskussion und es war damals total bekannt, ja.
Hanoda? Mich würde noch interessieren, ob ihr das Zelt gebraucht habt. Wahrscheinlich nicht, weil ihr in die...
Genau, also das Zelt haben wir nie gebraucht. Wir haben auch das Wasser nie gebraucht. Ach, wir hatten natürlich auch so Tabletten dabei, so wo man verschmutzt ist. Ja, das hatten wir auch alles dabei. Das haben wir alles nicht gebraucht, weil wir hatten da ein total normales Hotel dann dort. Also viele von den Helfern, die dort waren, mit denen ich mich ja dann oft auch unterhalten hatte, die waren dann auch in Top-Luxus-Hotels einquartiert. Die fanden das auch ganz krass, diesen Unterschied. Ja. Wir sind jetzt da in diesen Luxushotels, die verschont geblieben sind, auf Phuket ja ganz viele, und sind aber dann gleichzeitig wieder in Khao Lak unterwegs gewesen, und um in den gleichen Luxushotels, die eben direkt am Strand waren, in den Zimmern noch nach Leichen zu suchen. Überall. Also das war wirklich ein sehr, sehr
Also zwei Extreme,
absurde,
die man jeden Tag auf dem Schirm hatte.
Ja.
Aber du hast es auf jeden Fall hinterher in ein Fotobuch verarbeitet. Da brauchtest du vielleicht schon irgendwie so ein bisschen als Ventil, das mal abzulegen.
Ich habe ja schon gesagt, es gab ja ich hatte kein Smartphone und ich hatte auch keine Kamera dabei. Und der die Bilder gemacht hat, war eben der Johannes Simon. Und der hat mir dann irgendwann mal so eine CD wahrscheinlich gegeben. Und dann dachte ich so, was mache ich jetzt? Alle haben mich damals natürlich auch gefragt, sie wollen Bilder sehen, und dann dachte ich, na, wenn ich die jetzt einfach so ausdruck und dann immer so, oder da habe ich einfach da ein Fotobuch draus gemacht.
Damit kann man es dann aber auch ablegen. Das ist, glaube ich, so ein psychologischer Vorteil.
Ja, vielleicht.
Mhm. Und nochmal in die Hand nehmen.
Ja, irgendwie, wenn mich jemand danach fragt, zeige ich es auch gern, um zu sehen,
es
wie das damals war.
Hier.
Also
und
es war ja schon
ein
großes... Also es war schon eine große Sache, so in meinem, also wenn ich jetzt auch so zurückblicke, war das schon einfach ein einschneidendes berufliches Ereignis für mich.
Es klingt immer so komisch, wenn man sagt, ne, unser größte, also der Arbeitseinsatz, der am meisten in Erinnerung bleibt.
Ja.
Und dann sind das solche Geschichten. Das Buch liegt jetzt auch übrigens hier. Barbara, du bist derweil auf ganz anderen Pfaden unterwegs gewesen. Du hast erstmal versucht, von München aus eine Reise zu organisieren in ein ganz anderes Gebiet, die Andamanen. Ich hab natürlich gegoogelt, ne, und das ist heute ein totaler Geheimtipp. Eine eigene Welt mit dichtem Dschungel, Mangrovenwäldern und Naturstränden am türkisblauen Meer, so heißt's im Werbeprospekt. Wie bist du damals drauf gekommen? Ihr habt da Projektpartner tatsächlich, oder?
Genau, ich habe mich, wie wir das immer tun bei Missio, zunächst mal mit unserer Auslandsreferentin zusammengesetzt und wir haben überlegt, wo es denn hingehen sollte. Und wir haben ja an der indischen Küste in Tamil Nadu und so weiter auch Projektpartner, die auch betroffen waren, aber auf die Andamanen, von denen es eben die Nachrichtenlage eher dünner war und man noch nicht so genau wusste, wie geht's da jetzt wieder aufwärts, auch ein paar Wochen nach diesem verheerenden Tsunami, da haben wir eben entschieden, das wäre doch die Destination der Wahl. Und dann hat mir die Branka Begic, die immer noch bei Missio ist, eine sehr geschätzte Kollegin, damals schon dann geholfen eben in der Kontaktaufnahme und das alles zu planen. Und dann ging's eben los. Und ja, die Andamanen, die waren auch damals schon drauf und dran, so ein bisschen Urlaubsparadies werden zu wollen. Die sind halt wahnsinnig schwer erreichbar durch ihre geografische Lage und dadurch, dass man eigentlich prinzipiell per Flugzeug nur aus Indien hinfliegen kann. Man muss nach Chennai, um von dort nach Port Blair zu fliegen. Und wenn man dann dahin will, wo wir hingefahren sind, nämlich auf die Insel Klein-Andaman im Süden, dann braucht man nochmal so 10-12 Stunden mit dem Schiff. Das war eine Nachtfahrt über diesen Ozean dort.
Ozean zu dem Zeitpunkt, war das ein gutes Gefühl?
Nein, aber ich glaube, das hat genauso auch für die Antje zugetroffen. Das war ja klar, da hätte jederzeit nochmal so eine Welle kommen können. Und auch ein Jahr später hatten die Andamanen wieder Tsunami-Warnung. Das war dann nicht ganz so schwer und nicht so groß. Sonst hätten wir ja auch alle wieder davon gehört. Aber das ist einfach so, dass das jederzeit hätte eintreffen können. Das wussten wir schon alle. Und gerade in diesem Epizentrum auch, das betrifft natürlich vor allem die Menschen, die da wohnen, weniger uns, die wir einmal halt auch auf so einem Schiff sind. Aber das war schon so, man hat sich das dann schon überlegt. Und ich erinnere mich noch ganz genau an diese Überfahrt auf der MS Dering, so einem alten Schiff, auf dem wir aus dem Hafen von Port Blair, der Hauptstadt der Andamanen, eben nach Hutt Bay auf Klein-Andaman geschippert sind. Das war so eine Vollmondnacht und es war, die Passagiere schliefen alle auf Deck. Wir hatten uns da zusammengerollt, lagen da und ich kann mich erinnern, dass ich nicht sonderlich viel geschlafen habe. Mir war auch ein bisschen übel da von der Seefahrt Und dann kam man eben im Morgengrauen da an in Hutt Bay. Und dann kamen wir eben auch in diese Zerstörung. Denn dort ist es wahnsinnig schwierig, Materialien, Baumaterialien und alles muss eben vom Festland kommen. Und darum ist es dort sehr viel langsamer gegangen als woanders.
Das war etwa 6 Wochen nach der Katastrophe.
Oder 7, 8 Wochen nach der Katastrophe. Und da waren die Einwohner von Klein Andermann noch in Temporary Shelters, in Schutz. Camps untergebracht und wir haben eben unsere Projektpartner dort getroffen und der Pfarrer, den wir dort getroffen hatten, Pritam Topo, der trug, als wir ihn gesehen haben, so eine, ja, eigentlich muss man sagen, 2 Eimer, die rechts und links an einem Besenstiel hingen und hat Wasser geschleppt. So war mein erster Eindruck von dem. So war der Zustand da. Es war komplette Zerstörung und dazwischen haben die Leute versucht, sich zu behelfen. Glücklicherweise waren die Toten, die es eben auch dort gab, schon beerdigt zu dem Zeitpunkt. Also wir sind nicht wie du in dieses absolute Desaster da hineingestolpert. Aber wir haben auch noch gesehen, es war jegliche Lebensgrundlage für die Menschen kaputt. Und der Wiederaufbau, der war eben total verzögert.
Aber genau, das war ja der Blickwinkel, mit dem du auch dahin gefahren bist, um zu schauen, was kann man denn da jetzt machen? Was konnte man denn da jetzt machen?
Also unsere Projektpartner haben sich eben organisiert als lokale Caritas und haben dann erstmal gemacht, was notwendig war. Essen verteilt, Wasser, darum ging's. Es ging um Familien wieder zusammenzuführen. Es waren auch noch Leute, also man hat geschaut, Kinder waren das Problem. Es sind ja auch dort Leute weggerissen worden. Es war immer noch die Hoffnung, jemanden zu finden. Das war zu dem Zeitpunkt so. Ich war dann noch ein zweites Mal auf der Insel im September des gleichen Jahres und da ging's dann schon um Traumatherapie. Und ja, die Bewältigung des Ganzen. Aber im ersten, diese paar Wochen nach der Katastrophe, ging es wirklich ums Nötigste, ums Überleben.
Und da war eben die Situation auch ganz anders als in den stark frequentierten Urlaubsparadiesen. Die Leute waren komplett auf sich selbst gestellt und es war schwierig, Material dorthin zu kommen. Das war, glaube ich, der ganz große Unterschied.
Das war der große Unterschied. Also einen Urlauber haben wir nicht getroffen. Wir haben keine Touristen auf Klein Andermann getroffen. Das war die lokale Bevölkerung. Und die Bevölkerung auf den Andamanen, das ist ja nochmal was ganz Besonderes, denn diese Inselgruppe, die hat ja auch eine eigentlich ein bisschen düstere Geschichte. Also in der Zeit der britischen Kolonie war das im Prinzip eine Strafkolonie. Also die Briten haben missliebige politische Gefangene auf diese Insel versetzt. Dort gab es ein berüchtigtes Gefängnis in der Hoffnung, dass sie nie wiederkommen. Die kamen dann auch normalerweise nie wieder.
Okay.
Und niemand wäre freiwillig auf die Andamanen gegangen. Also Urlaubsparadies überhaupt nicht, sondern schwer zugänglich, abgelegen und berüchtigtes Gefängnis. Und dann in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts hat Indien im Prinzip eine Umsiedlungspolitik betrieben. Also hat Menschen aus den sogenannten Armenhäusern Indiens, den armen indischen Staaten, Land auf diesen von Ureinwohnern bewohnten Inseln angeboten und die haben sich dann angesiedelt. Und als wir da waren, haben wir sozusagen eine Mischung von Natives, also Ureinwohnern dort noch getroffen und Festlandsindern, die angesiedelt waren. Das war so, wie sich die Inseln präsentiert haben. Und übrigens auch ganz interessant, über die Ureinwohner der Inseln wurden, das sind verschiedene Stämme, die Onge, die Sentinelesen, die Charawas, da war es teilweise so, dass gesagt wurde, die hatten ein überliefertes Wissen und haben den Tsunami sehr viel früher durch alte Erzählungen gewusst und die, die in Küstennähe waren, die haben sich dann schon sehr viel früher auf den Weg gemacht ins Landesinnere und waren deshalb nicht so betroffen wie die, die an der Küste geblieben sind. Am meisten natürlich Touristen, die überhaupt keine Ahnung davon hatten, aber auch Festlandsinder, die damit auch nicht gerechnet hätten. Und in den alten Erzählungen gab es eben schon diese Erzählung von diesem Beben, das kommt und den großen Wellen, die sich aufbauen und der Empfehlung, sich dann ganz, ganz weit weg vom Meer zu begeben.
Also in diesen Erzählungen gab es dann im Prinzip, so erkennt man die Warnzeichen, oder?
Ja.
Okay.
Ich hatte auch gelesen, dass eben auch die Tiere das ziemlich früh mitbekommen haben und alle weg sind von der Küste und dass eben gerade solche Urvölker eben darauf gehört haben auch und dann natürlich auch geflohen sind. Und die anderen haben das gar nicht so wahrgenommen, bis hin zu Touristen jetzt da wieder in Thailand, die ja, das Meer hat sich ja da komplett zurückgezogen. Genau. Das sind ja auch Warnzeichen, Und die, standen ja da und haben gefilmt und haben das beobachtet und sind sogar noch rausgelaufen zu den Korallen, die plötzlich
sichtbar wurden.
Und währenddessen haben schon andere hinten irgendwie geschrien, das ist ein Tsunami, aber die waren wie paralysiert oder haben einfach gedacht, das ist ein Naturschauspiel. Und das fand ich auch sehr interessant, das zu lesen, dass eben diese dort auf den Andamanen und wahrscheinlich noch auch an anderen Küsten, dass die Urvölker das viel eine größere Antenne dafür hatten, was da jetzt gleich passiert und sich retten konnten.
Ich glaube, das wäre ein guter Punkt, hier mit dieser Folge aufzuhören und in der nächsten Folge zu erzählen, wie es dann weiterging in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren, was man auch gelernt hat aus dieser Katastrophe und wie ihr bei Missio helfen konntet. Das heißt, wir würden uns jetzt verabschieden für diesmal, hören uns in 2 Wochen wieder, nämlich
Barbara Brüstler
und Antje Pöhner
und Brigitte Strauß.
Das war Reisewarnung mit Missio München unterwegs in Afrika, Asien und Ozeanien. Ein Podcast von Missio München, produziert vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund.